Ich bitte euch jetzt gerade nochmal etwas vorzustellen. Und zwar stellt euch vor, ihr erlebt etwas, das eure Wahrnehmung auf die Welt komplett auf den Kopf stellt. Vielleicht ein Erlebnis, eine Aussage, irgendeinen Gedanken, den ihr habt, der macht, dass ihr einen ganz neuen Blick bekommt auf die Welt, auf ein bestimmtes Thema. Sozusagen ein Umkehrmoment, wo alles ein bisschen durchgeschüttelt wird und sich neu ordnet. Ich habe schon ganz viele Momente erlebt und es kommt mir auch noch viel mehr in Sinn, je länger ich darüber nachdenke. Ich kenne das recht gut, so ein Moment, wo sich irgendwie meine Wahrnehmung verändert. Ich mache ein Beispiel. Ich würde sagen, in meiner Jugend bin ich ziemlich arrogant gewesen. Vielleicht bin ich es heute noch manchmal, ich weiß es nicht. Ich habe ein bisschen viel auf mich gehalten und ich habe gemeint, ich wisse alles oder das meiste. Und das hat auch für Glaubensfragen gegolten, weil der Glaube hat mich sehr interessiert und ich habe mich viel damit auseinandergesetzt. Und ich habe oft gefunden, ich wisse eigentlich, wie man die Sachen zu sehen hat. Und darum habe ich oft innerlich und manchmal auch offen so meine Gesprächspartner innen so ein bisschen, die so ein bisschen abgecheckt und geschaut, ob die dann auch das Richtige denken und ob sie vielleicht nicht vielleicht eigentlich ihre Meinung müssten ändern. Und das ist lange gut gegangen, weil ich habe lange sehr viel Zeit verbracht mit Menschen, die vieles gleich gesehen haben wie ich, aber wo sich dann mein Horizont ein bisschen geweitet hat und wo ich mit mehr Menschen Kontakt gehabt habe, die vielleicht gewisse Sachen anders gesehen haben, gewisse Sachen über die Welt, über den Glauben, da ist das für mich richtig belastend geworden. Ich habe gemerkt, das geht nicht mehr. Und ich habe immer ein bisschen einnehmen, bewähren und innerlich so ein bisschen sagen, ja, das ist jetzt richtig und das ist falsch. Und dann habe ich irgendwann müssen sagen, das tut mir nicht gut. Ich muss mit dem aufhören. Ich muss offen dafür sein, dass andere vielleicht auch etwas wissen über die Welt. Und das hat mich auch ein bisschen etwas gekostet, weil ich habe irgendwann müssen sagen, doch, vielleicht gibt es Sachen, die ich nicht weiss. Vielleicht gibt es Sachen, die ich falsch sehe. Vielleicht muss ich gewisses überdenken. Und das hat ganz viel verändert für mich gleichzeitig. Weil ich habe angefangen, meine Mitmenschen anders zu sehen und zu behandeln. Und ich habe neue Sachen entdeckt. Eben, es war so ein Umkehrmoment gewesen. Es hat sich etwas gelöst und es war nachher irgendwie beschwingter gewesen, weniger verkrampft, weniger festgefahren. Und ähnliches erlebe ich es zum Beispiel auch, wenn ich mit jemandem streite. Am meisten und am häufigsten und am intensivsten auch streiten wir ja mit der Familie oder mit einer Partnerin oder einem Partner. Und so einen Streit kann sich also ein bisschen festfahren. Und beide Fronten sind verhärtet und beide finden, ich habe recht und du nicht. Und man will der anderen Person sagen, was sie alles falsch gemacht hat. Und vielleicht stürmt jemand aus dem Zimmer oder so. Das kann alles passieren, wenn man streitet. Aber es hat es auch schon gegeben, schon oft, dass ich dann beleidigt und schmollend, natürlich zu Recht schmollend, im Zimmer gehockt bin und dann plötzlich so einen Impuls gehabt, so, jetzt gebe ich mir aber einen Ruck. Jetzt gehe ich zu der anderen Person und zeige ihr, dass ich sie will verstehen. Dass ich mich auf sie einlade, dass ich ihr will zuhören will. Und dass es mir daran gelegen ist, dass wir miteinander einen Weg finden. Und vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, was es mit der Atmosphäre macht, wenn jemand oder beide ihre Haltungen so verändern in einem Streit. Es wird plötzlich viel konstruktiver. Plötzlich merkt man, ah ja, also man findet irgendeinen Weg miteinander und es wird eine Verständigung möglich. Auch so ein Umkehrmoment. Es geht ja über unsere neue Serie um das Reich von Gott. Das hat Sophie schon gesagt. Du hast auch gesagt, Sophie, du weißt nicht genau, was du dir darunter vorstellen sollst. Das ist ein Begriff, der stammt aus den Evangelien. Der taucht dort ganz oft auf. Der Jesus selber, der hat den Begriff oft gebraucht. Sehr oft sogar. Manchmal in gewissen Berichten redet er auch vom Himmelreich. Das ist eigentlich das Gleiche. Das Reich von Gott, das Himmelreich, das wird synonym gebraucht. Und wenn man das, was Jesus gelehrt hat und erzählt hat, will zusammenfassen, das, was sein Anliegen war, würde ich sagen, könnte man vielleicht sagen, der Jesus hat gesagt, das Reich von Gott wird bald anbrechen auf der Welt. Das ist ganz näher. Es kommt etwas und das verändert die Welt. Ich muss sagen, der Begriff ist ein bisschen verstaubt. Das sagt mir eigentlich auch nicht so viel. Und vielleicht geht es euch gleich. Genau, wir wissen vielleicht gar nicht genau, was das bedeuten soll. Ist auch entstanden in einer Zeit, wo die Leute vielleicht noch mehr haben können damit anfangen, wo sie vielleicht bestimmte Vorstellungen damit verbunden haben. Aber der ist so wichtig in den Evangelien, in dem, was Jesus sagt, dass ich glaube, es ist wert, dass wir dem ein bisschen auf die Spur gehen. Und dass wir fragen, Was bedeutet das eigentlich? Vielleicht können wir eine neue Sprache finden. Vielleicht können wir den Begriff anfangen, selber füllen und herausfinden, was ist eigentlich gemeint mit dem. Vielleicht kann man das in Worte fassen, wo uns irgendetwas sagt, und dann kann er wieder das Potenzial entfalten, weil ich glaube, das hat er. Also was meint Jesus mit dem Reich von Gott? Das ist eine ganz schwierige Frage. Und es ist viel einfacher zu sagen, was er nicht meint damit. Er meint nicht den Himmel. Oder er meint nicht so, wie wir uns den Himmel vorstellen. Wir stellen uns den Himmel vor als einen Ort, der existiert parallel zu der Welt. Das ist ein ganz anderer Ort und der geht uns eigentlich erst etwas an, wenn wir tot sind. Da kommen wir dann mal an. Aber für den Jesus ist auch, wenn er vom Himmel redet, meint er nicht einen Ort, der einfach ganz getrennt ist von der Welt, sondern er meint eher eine Atmosphäre, eine Wirklichkeit, die da ist. Nicht sichtbar, aber da ist. Und manchmal scheint sie durch in unsere Wirklichkeit. Also es ist etwas, wo uns etwas angeht, wo etwas mit der Gegenwart zu tun hat. Und nicht erst mit der fernen Zukunft oder mit irgendeinem Himmel, der ganz weit weg ist. Der Jesus meint auch nicht die Kirche. Ich habe früher oft den Satz gehört, wir bauen Reich Gottes. Das hat man so gesagt in der Kirche. Und damit war gemeint, dass die Kirche oder zumindest die Christen und Christinnen so der sichtbare Teil sind vom Reich von Gott auf der Welt. Und ich finde den Gedanken nicht so gut. Ich finde den gefährlich. Ich glaube, die Einstellung kann dazu führen, dass die Kirche ganz exklusiv wird. Weil sie meint, wir sind ja eben die, die Gott repräsentieren auf der Welt oder sein Reich. Und sie wird auch unkritisierbar, weil sie tut den Willen von Gott. Darum würde ich sagen, nein, die Kirche und das Reich von Gott, das ist nicht das Gleiche. Die Kirche ist eine weltliche Institution, fehlbar, unvollkommen, so wie andere menschliche Organisationen auch. Und er meint auch nicht ein Imperium, ein bestimmtes politisches Reich, irgendein Weltreich oder etwas. Es haben schon Menschen die halbe Welt eingenommen, die Überzeugung, dass sie das Reich von Gott in die Welt bringen. Dass sie den Glauben, vielleicht auch eine bestimmte Gesellschaftsordnung zu den anderen Menschen bringen und so den Willen von Gott tun. Und das stimmt nicht, das ist falsch. Es gibt auch die Vorstellung, dass wir Menschen, wenn wir uns genug Mühe geben, eine perfekte Welt auf die Beine bringen. Ich finde die Vorstellung sehr schön. Ich will eigentlich auf das hinschaffen, dass wir miteinander etwas ganz Schönes machen. Und ich glaube, darum bin ich auch am anfälligsten auf diese Vorstellung. Wir Menschen schaffen das irgendwann, dass alles gut ist. Aber mit dem wäre Jesus auch nicht einverstanden gewesen. Er hätte gesagt, das Reich von Gott macht Gott und nicht die Menschen. Wir können das Reich von Gott nicht machen oder bauen oder verbreiten, was auch immer, das kann nur Gott. Also ich versuche es nochmal. Was ist das Reich von Gott? Immer wenn Jesus vom Reich von Gott redet, dann braucht er Bilder, Gleichnis. Und die sind ganz verschieden. Mal vergleicht das mit einem Festessen, wo die Leute von der Straße eingeladen werden, einfach die gerade kommen wollen. Mal vergleicht das mit einem Senfkorn, der ja so klein ist und dann zu einem grossen Baum wird. Zu einem grossen Baum. Und Vögel nisten drin. Oder mit einem Schatz oder mit einem Weinberg. Alles ganz viele verschiedene Bilder, die so in der Mal sagt er, es sei ganz näher. Und dann sagt er wieder, dass es erst noch kommt. So ein kleiner Spitzensatz zum Schluss sagt er, das Reich Gottes ist mitten unter euch oder in euch, sagt er einmal. Und eben dann wieder, es kommt eben erst noch, es ist noch nicht ganz da, man kann es nur erahnen. Manchmal betont er sich, dass es sich räumlich ausbreitet. Manchmal sagt er, es betrifft eine bestimmte Zeit, es ist nicht so ganz fassbar. Und das ist vielleicht ein bisschen schwierig an dem Begriff, aber ich finde eigentlich auch schön, es ist eben unfassbar geheimnisvoll. Es ist ein Geheimnis, aber es ist auch spürbar. Man kann etwas davon erfahren und erleben, so wie Sophie vorher gesagt hat. Menschen können sich begeistern von der Idee, dass Gott die Welt verändern will. Und Menschen erleben, dass sich etwas verändert. Dass in bestimmten Momenten etwas spürbar wird von dem Reich von Gott. Und der heutige Gottesdienst steht ja unter dem Thema «Das Reich von Gott stellt auf den Kopf». Weil ich würde sagen, der Aspekt begegnet immer wieder, wenn der Jesus vom Reich von Gott redet. Er wünscht sich, dass die Menschen die Welt mit anderen Augen sehen. Dass sie so Umkehrmomente haben, dass sie umdenken, dass sich etwas verändert auf der Welt und in uns drin. Und das Umdenken, das kann verschiedene Sachen auslösen. Der Jesus hat zu Leuten geredet, die ein schweres Leben hatten. Viele von seinen Jüngerinnen und Jüngern waren arm, hatten wenig zum Leben gehabt. Es hat ihnen am nötigsten gefehlt. Wenig Besitz, wenig Essen. Sie haben unter Fremdherrschaft gelitten. Das Römische Reich hat sie besetzt. Es hat Krieg gegeben, Angst vor der Zukunft. Stellt euch vor, in so einer Situation gehört ihr den Satz, die Letzten werden die Ersten sein. Im Reich von Gott, also sagte Jesus, kommen die zuerst oder es kommen die nicht mehr drunter, die jetzt so leiden. Sie kommen zu ihrem Recht, sie werden anerkannt. So eine Botschaft, das baut doch auf, das gibt Hoffnung, das weckt etwas, das tut gut. Aber der Aufruf kann auch herausfordern und verunsichern. Es gibt ein paar Momente, da fragen die Jünger von Jesus ihn nach seinem Reich. Und man merkt, sie haben eben so ein Imperium im Kopf. Sie haben das Gefühl, er installiert jetzt da ein Reich und sie haben dort wichtige Posten. Und wenn der Jesus das hört, dann wird er richtig kratzbürstig. Das macht ihn hässig. Und er sagt ihnen, sie hätten es nicht verstanden. Das Reich von Gott, das sei anders als das Reich, das wir kennen auf der Welt. Und das war sicher noch tough zu hören für die Jünger. So wie es auch für mich tough war, zu merken, ah, ich habe eben nicht immer recht und gewisse Sachen muss ich vielleicht anders sehen. Sich immer wieder hinterfragen lassen, sich einlassen auf eine neue Perspektive, das braucht auch Energie. Das kostet etwas. Und die beiden Aspekte, das Aufbauende, das Aufschnaufen und auf der anderen Seite eben, dass irgendwie auch herausgefordert werden, dass es kostet mich etwas, das werden wir auch noch genauer anschauen in dieser Serie. Ich will euch einen Text vorlesen. Und der, finde ich, bringt das gut auf den Punkt mit dieser Umkehrung von diesen Verhältnissen. Das ist ganz ein bekannter Text aus der Bergpredigt. Der soll eben die trösten, die unten durch müssen. Das soll ihnen Hoffnung geben. Und ja, er hinterfragt vielleicht auch die Haltung von denen, die andere unterdrücken und das Leben einschränken. Ich lese aus Matthäus 5, Vers 3 bis 12. Glückselig sind die, die wissen, dass sie vor Gott arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glückselig sind die, die von Herzen freundlich sind, denn sie werden die Erde als Erbe erhalten. Glückselig sind die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Glückselig sind die, die barmherzig sind, denn sie werden barmherzig behandelt werden. Glückselig sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glückselig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Glückselig sind die, die verfolgt werden, weil sie für Gottes Gerechtigkeit eintreten, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn im Himmel ist groß. Genauso wie euch haben sie früher die Propheten verfolgt. Ihr merkt, es ist ein Text, wo die Verhältnisse umdreht. Dass zum Beispiel die, die Frieden stiftet, dass die gut rauskommen, das sieht man oft recht wenig auf der Welt. Es ist so ein Text, der sagt, das Reich von Gott ist eben genau anders als das, was wir erleben. Ich weiss, das Wort glückselig, das ist auch ein bisschen verstaubt. Das muss man vielleicht ein bisschen übersetzen. Was Jesus damit meint, ist das, was er auch zweimal wiederholt in dem Text. Denn ihnen gehört das Himmelreich, eben das Reich von Gott. Er sagt, die Menschen haben Anteil am Reich von Gott. Es wird ihnen versprochen. In dem anderen, in dem neuen Reich, haben sie einen Platz. Und dann auf der anderen Seite finde ich den Text auch ärgerlich. Weil ich denke mir oft, so ist es ja gar nicht. Eben, ich habe es gesagt, so ist es ja nicht. Von dem sieht man ja gar nichts. Das ist ja gar nichts spürbar von dem. Und das stimmt. Wir sind noch nicht an dem Ort irgendwie. Oder noch nicht ganz, wo all die Sachen in Erfüllung gegangen sind. Sie passieren nur manchmal, teilweise, da und dort. Was der Jesus uns will geben mit diesen Hoffnungen, mit diesen Worten, glaube ich, ist eine neue Perspektive, eine Hoffnung. Und Hoffnung, das ist mehr als so in die Zukunft schauen und sagen, ich bin zuversichtlich. Weil wir sind ja nicht immer zuversichtlich. Vielleicht manchmal sogar das Gegenteil. Wenn man Hoffnung hat, dann nimmt man ernst, dass es schitter aussieht und dass man nicht weiss, wie es rauskommt. Dass es vielleicht sogar unwahrscheinlich ist, dass es gut rauskommt. Aber der Jesus war überzeugt davon, es gibt ein Geheimnis in der Welt. Eine Wirklichkeit, ein Reich, das eben anders ist als das, was wir kennen. Und die Perspektive, die macht etwas mit einem. Hoffnungsvolle Menschen, die sind aktiv. Sie beteiligen sich daran, etwas zu verändern. Und sie gestalten die Welt mit, auf eine konstruktive Art. Also das war die Botschaft von Jesus. Gott sieht die Welt und ihre Probleme und er macht sich daran, sie zu verändern. Und ihr Menschen, lasst euch begeistern. Lasst euch anstecken von dieser Idee und lasst euch verändern. Lasst zu, dass sich etwas auf den Kopf stellt, dass sich eure Perspektive verändert und hofft darauf, dass das, was wir vorher gehört haben, möglich ist. Und dann schaut und staunet, wie Gott die Welt verwandelt und neu macht. Amen. Wir singen jetzt miteinander Lieder. Es gibt wie immer die Möglichkeit, Kerzen anzuzünden. Vielleicht gibt es eine bestimmte Person, die ihr gerne daran denken würde, dafür beten, vielleicht ein bestimmtes Anliegen. Es ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass ihr etwas von Gott bringt. Heute ist Weltgebetstag. Es beten jetzt gerade Leute auf der ganzen Welt dafür, dass mehr vom Reich von Gott spürbar wird in der Welt, in einer konfliktreichen, schwierigen Welt. Sie denken heute speziell an die Menschen in Palästina und auch an den Konflikt zwischen Palästina und Israel. Und wenn wir beten, dann können wir Gott auch das sagen, was uns bedrückt, was uns verunsichert. Darum will ich jetzt noch beten und Gott eben um das bitten, dass sein Reich, seine Wirklichkeit, seine Perspektive darf spürbar werden und erlebbar, da bei uns und auf der ganzen Welt. Ich bete. Guter Gott, ich bitte dich für uns, wenn wir bedrückt und beladen und belastet sind, schenk du uns Menschen, die für uns da sind. Schenk du uns immer wieder so Momente, wo wir merken, wie sich etwas auftut, wie sich eine Perspektive verändert, wie wir wieder atmen können. Ich bitte dich für unsere Liebsten, die, die da sind, die, die wir verloren haben. Bewahr du sie. Und ich bitte dich für all die Leute, die du gemeint hast, in diesen Seligpreisungen, die verfolgt werden, die unterdrückt sind, die trauern und hungern. Ich bitte dich, schenk du gerade in diesen Situationen, wo so Verfahren aussehen, wo so viel Zerstörung ist, eine neue Perspektive. Dass wir lernen, die Welt mit deinen Augen zu sehen, dass wir dürfen eine friedlichere Zukunft. Amen.